Achtung, in dieser Folge geht es um sexuellen Missbrauch. Insofern an dieser Stelle eine ausdrückliche Triggerwarnung. Falls du selbst betroffen oder Angehöriger bist, gibt es in den Shownotes dieser Folge ein paar nützliche Links. Ansonsten kommt der erste Trigger in 5 Sekunden. Ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1.
Und auf die Reaktion von meiner Mutter war ich nicht gefasst. Die ist mir angegangen. Die hat mich angeschrien. Es kann nicht wahr sein, sie hat so super aufgepasst. Mein Vater ist neben mir gesessen, so dass meine Mutter, oder gegenüber uns, so dass meine Mutter ihn nicht gesehen hat und hat mich nur angelacht. Der hat genau gewusst, dass egal was ich sage, sie mir nicht glauben wird.
Willkommen beim Stille Wasser Podcast. Ich bin Dima und ich interviewe in jeder Folge einen neuen Gast zu seinem psychischen Problem. Dieser Podcast ist kein Ersatz für eine Therapie, ich bin kein Therapeut, sondern nur ein depressiver Motion Designer mit 2 Mikrofonen. Hallo Susi.
Hallo.
Willkommen, erzähl mir mal ein bisschen über dich. Wie alt bist du, was machst du und
überhaupt? Also ich bin jetzt 28 Jahre alt.
Ja.
Und mein Thema, was ich mitgebracht habe, oder mein ganz großes Thema, ist komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Was bedeutet, dass ich mehrere Traumas in meiner Kindheit erlebt habe. Also ich bin missbraucht worden über 21 Jahre von meinem Vater und meinem Cousin. Und das hat natürlich massive Auswirkungen in meinen Alltag, in mein Leben, in meine Persönlichkeit. Eigentlich alles, also.
Ja. Das macht sehr viel Sinn. Gut. Müssen wir weitermachen? Können wir nicht einfach. Okay, ja, scheiße, ey. Ich sehe hier so Symptome wie dissoziative Amnesie, dissoziative Krampfanfälle, so, das ist alles eine Folge davon.
Ja, genau. Also meistens hat man Depressionen mit dabei, in meinem Fall schwergradige depressive Episoden. Man hat Suizidgedanken dabei, die kommen und gehen. Es ist nicht so, das hat man und das geht nicht mehr weg, sondern das kommt und mit einer bestimmten Zeit geht es dann wieder weg, mit viel Therapie. Und dann gibt es diese ganzen dissoziativen Symptome, die man nicht alle haben muss, aber die sehr häufig bei PTBS mit reinspielen. Da gibt es verschiedene. In meinem Fall ist es die dissoziative Amnesie, die hat fast jeder. Was einfach bedeutet, dass aufgrund von dem Erlebnis man wichtige Teile in seinem Leben nicht mehr erinnern kann.
Okay, ja, das kennt man irgendwie so. Also
genau, also das fehlt dann einfach. Das ist dieser Verdrängungsmechanismus.
Und was ja vom Ding her eine gute Idee ist vom Gehirn. Also man will sich
jetzt überlebenswichtig.
Ja, genau, also es ist eigentlich so ein Survival-Mechanismus. Das ist eigentlich sowas, das ist fast ein Gefallen, den dir dein Hirn tut, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil du kommst dann nicht daran und kannst es nicht verarbeiten, bis du in Therapie gehst, oder?
Genau, es ist so lang gut und überlebenswichtig, solange man in der Situation ist. Und wird dann zum Problem, wenn man aus der Situation heraus ist, weil das Gehirn nach wie vor denkt, dass man in der Gefahrenlage drinnen ist.
Genau, man ist immer noch in diesem Fluchtmodus irgendwie, oder?
Genau, man ist ständig in, und da kommt da diese Hyper-Arousal kommt da her, also dieses also, hohe Schreckhaftigkeit und Anspannung.
Genau.
Dass man immer am Sprung ist, immer die Gegend abcheckt, ist es sicher, kommt da irgendwer, ist jemand hinter mir, gibt es ein dunkles Eck, die Situationen. Und in meinem Fall hat sich die dissoziative Amnesie ausgebreitet, also Sachen wie, ist Trauma ist vorbei, aber erinnere mich trotzdem nicht an Sachen.
Das ist krass eigentlich.
Zum Beispiel an meine Hochzeit.
Oh, scheiße.
Ich weiß, dass ich geheiratet habe, weil es Fotos und Videos gibt, aber ich selber erinnere mich nicht dran.
Krass, das heißt, das ist danach noch einfach zufällig mit irgendwelchen Erinnerungen immer noch möglich.
Völlig random und gewisse Sachen, ich merke es nicht. Also ich manchmal wache ich in der Früh auf und weiß nicht, was für Tag ist und was gestern war. Und also es schlagt immer wieder zu und das ist eins meiner Hauptprobleme momentan, dass mein Gedächtnis so schlecht ist. Also alltägliche Dinge, die man nicht da merkt. Und dann eben ganze Lebensabschnitte, die wichtig sein, wo man normalerweise sagt, an die erinnert man sich, oder? Wenn man heiratet, dann das erinnert man sich doch wohl.
Ey, das ist super krass, dass das auch, dass das überhaupt möglich ist. Also das, das wusste ich einfach nicht. Ich meine, ich habe auch Erinnerungslücken, die auch ein bisschen mit meiner PTBS zusammenhängen. Ich habe einen kleinen Bruder verloren vor fast 10 Jahren. Und es ist 10 Jahre her. Aber es ist halt immer noch so ein Ding, danke, sagt man dann normalerweise. Ich kann das auch nicht, ne? Dieses Danke oder irgendwie Komplimente annehmen und sowas geht einfach gar nicht. Naja, und seitdem habe ich das Gefühl, hat sich das nochmal verstärkt. Ich war schon immer ein bisschen verplant ist ja vom Ding in Ordnung, aber mittlerweile, Alter, ey, das ist, ich vergesse Dinge einfach. Vor 5 Minuten hat mir irgendjemand was gesagt, es ist weg. Ja. Oder ich kann mich nicht auf Dinge konzentrieren. Also meine Prioritäten sind so gesetzt, dass immer das, was direkt vor mir ist, automatisch die höchste Priorität hat. Egal, was eigentlich wichtiger wäre oder sowas. So, dass ich immer so in so einem sprunghaften Konzentrationsskipping irgendwie drin bin, dass ich, das ist irgendwie krass. Gut, PTBS.
Ja.
Schlecht. Also, wow.
Ja, und dann, also so Dissoziationen, ja, hauptsächlich, was die Leute mit Dissoziation meinen, ist diese Depersonalisierungsstörung nennt sich das, wo man alles rund um sich als unwirklich erlebt. Also das ist wie wenn man hinter einer Glaswand steht und alles ist so auf Distanz.
Ja.
Teilweise hat man das Gefühl, man ist in einem Film.
Oh ja, oh ja.
Und das ist das, was die meisten mit Dissoziation meinen.
Mhm.
Aber wie gesagt, es gibt viele verschiedene Formen, inklusive, wie man schon gesagt hat, dissoziative Krampfanfälle. Das schaut oder kann ausschauen wie Epilepsie.
Mhm.
Ist es aber nicht.
Okay.
Also es krampft der ganze Körper, es kann nur ein Körperteil krampfen, es kann nur ein Zittern sein, es kann nur ein Erstarren, Einfrieren sein.
Hat das Trigger oder kommt das einfach, okay, weil wenn das auch zufällig kommt, dann kann man ja gar nichts machen.
Es dauert lang, bis man die Trigger rausfindet und die können sich ja ändern, weil etwas, was heute triggert, kann sein, dass es morgen nicht triggert.
Ja, großartig.
Das macht es so schwer rauszufinden, was der wirkliche Trigger ist.
Ja.
Also ein paar habe ich schon rausgefunden, zum Beispiel Männer mit Glatze und weißen Haaren, weißem Bart. Ja, genau. Glück gehabt.
Okay. Schwarz.
Ja.
Okay, ja.
Und Badezimmer.
Badezimmer.
Badezimmer, weil dort Missbrauch stattgefunden hat.
Okay, ja.
Und Schlafzimmer. Also ich habe zum Beispiel 2 Jahre lang nicht in meinem Schlafzimmer schlafen können.
Verständlich.
In der Zwischenzeit geht's aber wieder.
Ich meine, man muss sich das praktisch zurückerobern, oder? Diese Räume, weil da einfach so viel krasse Flashbacks irgendwie wahrscheinlich, wenn überhaupt. Ich meine, wenn man sich an etwas erinnern kann, dann ist es ja auch irgendwie nicht toll, dass ich mich daran erinnern kann, sondern eher so, okay, scheiße, jetzt geht es erst richtig los irgendwie. Also die Erinnerung ist ja so mäßig der erste Schritt, nachdem man Sachen vergessen hat. Weil ich wusste zum Beispiel gewisse Sachen bei mir nicht. Ich mache jetzt gerade auch so eine Traumatherapie in Richtung, es war nicht wirklich Gewalt, aber es war schon ein Übergriff in meinem Fall. Mhm. Es ist voll krass, das von sich aus zu definieren irgendwie, weil man hat so das Gefühl, ach, es war ja nicht so schlimm. So bis zu einem gewissen Grad, bis einem jemand sagt, Alter, das war schon ziemlich krass, so irgendwie.
Das ist auch ein Schutzmechanismus.
Ja. Ja. Oh Mann.
Ja, vor allem, was bedeutet das, sich einzugestehen, ich bin missbraucht worden? Das war alles, was damit zusammenhängt, dass man hilflos war, dass man sich nicht wehren hat können, dass einem in meinem Fall eingeredet worden ist, man ist selber schuld dran.
Oh ja, oh, das ist
und awesome. Man wollte es so.
Aha, ja, genau. Aha.
Also
das ist,
dieses Schuld, du wolltest es so und trotzdem ist einem es unangenehm und eigentlich wollte man es doch irgendwie nicht, oder? Aber man traut dann seinen eigenen Gefühlen und Instinkten nicht mehr, weil es einem so ausgeredet wird.
Ja, ja. Irgendwas muss mit mir nicht stimmen, weil...
Ja, ich bin völlig gestört, also sowieso.
Es ist halt auch so einfach irgendwie, wenn einem selbst die ganze Zeit von außen eingeredet wird, okay, du eigentlich bist du schuld in Anführungsstrichen, dann glaubt man das dann natürlich irgendwann, weil man hat ja auch keinen anderen Feedback-Mechanismus sozusagen. Woher soll man, wenn man von seinen eigenen Gefühlen so ein bisschen abgekapselt ist, dank Trauma, wie soll man überhaupt merken, was man selber will an einem gewissen Punkt, dass es einfach war?
Oder einfach, wie gesagt, bei mir war es in der Familie, ich komme nicht aus, ich bin auf meine Eltern zum Überleben angewiesen als Kind.
Oh ja, Alter, scheiße. Das ist ja.
Das ist alles, was die mir erzählen, ist das, was sie lernen. Also wenn die mir erzählen, dass der Tisch Stuhl heißt, dann heißt es Stuhl für mich, ja, weil so habe ich das gelernt und so ist das normal.
Ja, genau.
Und deswegen hat mein Vater auch immer extrem darauf geachtet, dass ich an Wochenenden daheim bin und nicht bei Mitschülerinnen.
Mhm.
Weil da könnte ich ja sehen, wie andere Väter mit ihren Töchtern umgehen. Und dass das nicht normal ist, wie es bei mir daheim abläuft.
Ach krass, das ist so richtig.
Das ist voll strukturiert und durchgedacht von dem.
Okay.
Also das hat System.
Wow.
Ja.
Das ist ja richtig so mit System.
Ja.
Oh Gott, Alter. Bei der Recherche zu diesem Thema habe ich einfach, ich musste anfangen zu trinken, weil es ist ein bisschen hart. Na gut, wir können es dem Zuhörer noch unangenehmer machen. Wie war deine Kindheit?
Wie war meine Kindheit?
Ja.
Gute Frage, an die größten Teile erinnere ich mich nicht.
Mhm.
Was ich weiß, also so grundsätzlich, ich habe Geschwister, ich bin die älteste Tochter und ich glaube, dass meine Geschwister nicht betroffen sind, also zumindest nicht vom sexuellen Missbrauch, von den psychischen Übergriffen sehr wohl.
Mhm.
Das hat uns alle betroffen, weil mein Vater, ich sage immer, Haustyrann war. Also jetzt nicht, dass er uns, was Gott wie durch die Küche oder durch die Wohnung geprügelt hat, aber dieses psychische Fertigmachen, du warst nie gut genug, du hast immer die beste Leistung bringen müssen.
Ist dein Vater die Stimme in meinem Hinterkopf?
Könnte sein.
Oh mein Gott. Oh, das und, ist ja mega krass.
Ja, und wenn du dann habe ich ein einziges Mal in Geografie die beste Note in der Klasse gehabt.
Aha.
Und ich bin 12 Jahre lang mit meiner Cousine in die gleiche Klasse gegangen und die war immer besser.
Mhm.
Dann bin ich voll stolz heim. Ich habe die beste Note. Und was war? Uninteressant.
Alter.
Also nichts von denen, wow, toll, super, du bist auch mal besser, sondern was interessiert mich, was für Note deine Cousine hat?
Also null Bestätigung, sondern immer nur so
Ja, und sonst
Ansprüche.
Hat sie aber immer nachgefragt.
Mhm.
Und was hat sie geschrieben? Und ja. So, ja.
Okay.
Also so ungefähr war meine Kindheit.
Ja. Und, aber dann noch, ich meine, wie, was sich viele wahrscheinlich fragen, wie kommt es zu sowas? Wie kann sowas passieren? Oder wie fängt sowas überhaupt an? Wieso? Also es gibt so viele Fragen, die Leute wahrscheinlich sehr wütend und traurig irgendwie
machen.
Jetzt fragen und sich hilflos fühlen einfach in der Situation so, was?
Naja, das sind Fragen, die eigentlich nur der Täter beantworten kann, warum.
Mhm.
Aber man hat bestimmt einen Verdacht, warum, wieso das so sein könnte. Und mein Verdacht ist, dass es bei meinem Vater jetzt nicht per se um Sexuelle gegangen ist, sondern um die Macht, die er damit hat. Der ist jetzt in seinem Job auch in einer sehr machtvollen Position.
Mhm.
Und dann haben sie ihn alle Untergebenen weggenommen. Also er ist nicht in einer hohen Position, aber er hat keine Untergebenen mehr. Und ich glaube, irgendwo hat er sich seine Macht wiederholen müssen. Und ich glaube, er hat auch keine so schöne Kindheit gehabt, was das jetzt natürlich nicht entschuldigt.
Mhm.
Aber wo man so ein bisschen eine Idee davon kriegen kann, wo es ihn kaputt gemacht hat und warum im Gegenzug er so kaputte Dinge macht. Wobei ich ja dazu sagen muss, es heißt nicht nur, weil man missbraucht worden ist und schlecht behandelt worden oder geschlagen worden ist, dass man das unbedingt weitergibt. Das ist ja geringer Prozentsatz, der das weitergibt. Das Problem an dem Ganzen ist, dieser geringe Prozentsatz hat sehr viele Opfer.
Mhm.
Das heißt, das dimensioniert sich exponentiell von einem einzigen Täter. Und deswegen gibt es so viele Opfer, aber sehr wenig Täter.
Das ist halt krass. Du sagst, dein Vater hatte eigentlich einen guten Job und so. Das ist dieses typische Klischee. Man weiß nicht, wer es ist. Das ist es gibt keine Hinweise oder so.
Man hat null Einblick. Also es ist ja, wir haben eine schwere Krankheit in meiner Familie gehabt von einem von meinen Geschwistern. Und das ist, ach, wir kümmern uns so toll um sie und wir sind so eine tolle Familie.
Nach außen hin
und
so.
Und schaut nach außen hin und schaut, wie toll wir das machen. Wir haben viel Geld, wir haben ein Haus, wir haben einen Garten.
Mhm.
Bla, 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 bla. Mhm. Und derweil hinter den Türen, schrecklich, einfach schrecklich. Also mein Vater ist auch so ein Mensch, wie wir haben Katzen gehabt und eine von diesen Katzen hat auf den Teppich markiert.
Mhm.
Und anstatt, dass man sie zum Tierarzt bringt und schaut,
ob sie eine Blasenentzündung hat oder sonst eine Erkrankung, warum sie das macht, war dann gleich die Diskussion, wir tun sie weg. Das heißt, wir bringen sie um. Es macht aber kein Tierarzt, eine gesunde Katze umzubringen. Das hat er gewusst.
Okay.
Er hat seine Pistole genommen und hat sie hinterm Haus erschossen. Vor den Augen meiner kranken Schwester.
What the fuck? Also, ja, what the fuck? Weil eine Katze auf den Teppich gepisst hat, hat er sie abgeknallt.
Ja.
Das ist doch ein bisschen übertrieben. Also ein bisschen übertrieben.
Das ist super krank. Alter. Und das ist ja der Grund, warum ich ewig lang Angst vor ihm gehabt habe. Ich habe mir nie getraut, ihm zu widersprechen oder sonst was. Und meine größte Überwindung, nachdem ich in Kontakt abgebrochen habe, war die Anzeige. Also es war die Hölle.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber
das ist dieser ganze Bürokratie-Scheiß noch damit reinzuziehen. Ja, genau. Ich meine nicht nur, dass man selber völlig traumatisiert ist und da so mit seinem eigenen Vater praktisch.
Man muss das vorbereiten, oder? Mhm. Also man muss seine Erinnerungen, die ihm hat, zusammensammeln und irgendwie strukturieren.
Oh Gott, ja.
Weil die das irgendwie halbwegs in der Struktur erzählt kriegen wollen.
Mhm.
Und dann rundherum fragen, an was man sich noch erinnert.
Mhm.
Und es darf ihm nicht zu blöd sein, zu sagen, das erinnere ich mich nicht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt pinke Schuhe angehabt habe oder rote Schuhe.
Mhm.
Also solche Sachen, die wollen so viel wie möglich Details wissen.
Ja.
Aber die kann man halt nicht immer liefern.
Das, beziehungsweise so lange nicht, bis man nicht irgendwie eine Traumaverarbeitung gemacht hat. Ich musste auch.
Selbst wenn.
Okay, ja.
Selbst wenn.
Also natürlich.
Es ist über 21 Jahre gegangen.
Ja.
21 Jahre, da merkt man sich nicht jeden einzelnen Übergriff.
Mhm.
Das fängt an zu verschwimmen, ineinander zu gehen.
Ja, ja. Dissoziation.
Dissoziation kommt dazu, genau. Und dann muss man halt einzelne Übergriffe, an die man sich erinnert, raussuchen und das als Beispiel bringen und dann halt einen Zeitraum von wann bis wann das Ganze gegangen ist.
Allein einen Zeitraum zu definieren, ist manchmal, also so, ja. Das ist echt krass. Ey.
Ja, und dann muss man das Ganze bei der Polizei aussagen, dann tippen die das ab. Dann muss man echt gut aufpassen, dass die nicht was Falsches schreiben.
Oh ja, weil das kann man dann auf einmal irgendwie.
Das kannst du dann nicht mehr ändern. Du musst jede Seite einzeln unterschreiben, um zu bestätigen, dass das alles richtig ist. Und dann wird es an die Staatsanwaltschaft weitergeben und dann muss man kontradiktorische Aussage machen, sprich Aussage vor Kamera, wo das Ganze aufgenommen wird. Und dann kann man sich entscheiden, will man das.
Das ist ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt, sehr intensiv.
Will man das jetzt. Dass es abgespielt wird bei der Gerichtsverhandlung oder will man bei der Gerichtsverhandlung dann nochmal aussagen? Das heißt, man wird dreimal aussagen.
Das wird einmal nicht reichen.
Ja. Und nachdem man diesen ganzen Terror hinter sich hat, also man soll auf jeden Fall jemanden mitnehmen, der ihn begleitet, vorzugsweise die Therapeutin, damit die anderen nachher psychisch zusammenklauben kann.
Ja.
Oder hinterher Therapiestunde ausmachen, man braucht es auf jeden Fall.
Klar.
Also auf keinen Fall das Ganze allein machen, unbedingt irgendjemanden mitnehmen, der dann für einen da ist, dass man nochmal reden kann. Anwalt auf jeden Fall mitnehmen. Und man darf sich keine großen Hoffnungen machen, weil meistens wird es aus Mangel an Beweisen eingestellt und das ist auch bei mir passiert.
Mhm.
Solange du kein Video, kein Foto, nichts Schriftliches hast,
ja.
Hast du keine Beweise.
Das ist dein Wort gegen seines.
Dein Wort gegen seines. Mhm. Und bis zum gewissen Grad ist es dann gut, wenn es eingestellt wird, weil man zum Beispiel Opferentschädigung kriegt, auch wenn es eingestellt wird, aber nicht, wenn er freigesprochen wird. Noch eine kurze Erklärung, warum ich die Anzeige gemacht habe.
Mhm.
Bei meinem Cousin war es so, dass er selber 3 Töchter hat.
Mhm.
Und ich weiß von einer anderen Cousine, die auch missbraucht hat. Und dann wäre es verjährt. Und dann habe ich zu meinem Geburtstag, bevor es verjährt, nur die Anzeige gemacht.
Ja.
Weil ich die Befürchtung gehabt habe, wenn seine Töchter in mein Alter kommen, wo er mich missbraucht hat, dass er sich auch an ihnen vergeht. Und dass zumindest irgendwo was schriftlich ist.
Ja.
Dass das passiert ist. Und das Jugendamt habe ich verständigt. Die wollten zwar nichts machen, aber ich habe es verständigt. Dass die einfach besser geschützt sein. Das war mein Ziel damit. Also mein Ziel war, andere zu schützen und für den Fall, dass es weitere Opfer gibt, dass es, wenn die eine Anzeige machen, dass die es dann leichter haben.
Ja.
Weil wenn dann schon eine Anzeige vorliegt, dann wird denen mehr geglaubt als wie mir.
Mhm. Ja, das macht Sinn. Du hast getan, was du konntest halt irgendwie.
Ja.
Ja. Damit das möglichst nicht noch jemandem passiert. Oh Mann. Okay. Ja, sexuelle Gewalt muss ja nicht unbedingt zwangsweise physischer Natur sein, sondern es ist selbst, wenn es in Anführungsstrichen nur auf psychologischer Ebene stattfindet irgendwie, also selbst wenn du irgendwelche komischen Kommentare bekommst.
Ist schon schlimm genug.
Ja, also ja. Selbst das kann Trauma hinterlassen.
Ja, es gibt eine Studie dazu, dass psychische Gewalt und psychischer Missbrauch gleich schlimm sein kann wie sexueller Missbrauch. Und ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja. Das eine ist schon schlimm genug, aber dann auch noch so deine Gefühle aberkannt ja, zu bekommen, und ich so glaub, mäßig.
Wenn der sexuelle Missbrauch in der Familie stattfindet, dann ist immer gewisser psychischer Missbrauch auch dabei.
Mhm.
Also ich glaube nicht, dass man das wirklich dann trennen kann.
Ja.
Weil irgendwo muss man ja dieses System bauen können, wo den Kindern nicht geglaubt wird, wo die sich nicht trauen, zu irgendwem zu gehen und zu sagen, hey, da passiert was, das ist nicht angenehm.
Ja.
Also das muss man ja alles irgendwie deckeln und unter Verschluss halten.
Ich finde es so mega traurig, dass der Begriff Grooming gleichzeitig für
Bartpflege
benutzt wird und für ein Opfer
sich herrichten,
ja.
Wie man es braucht.
Ja. Ja. Das passt nicht zusammen. Das eine ist cool, das andere
not so much,
Alter. Kannst du erzählen, wie dieses Grooming, okay, du hast es ja eigentlich schon, also so im Grunde genommen, er hat halt irgendwie das normal wirken lassen und
ja.
So hat er das praktisch irgendwie hinbekommen. Und man ist halt ein Kind, man denkt immer so im Nachhinein so, oh Mann, wieso habe ich das mit mir machen lassen, aber man ist ein Kind, man hat nicht den Background oder die Infos oder... Besonders wenn man in so einer Blase drin steckt, ja. Die der Täter halt selber erzeugt und bewusst keinen Kontakt zur Außenwelt irgendwie zulässt.
Und für mich war es normal, bis ich in Therapie gegangen bin.
Ja.
Und in Therapie bin ich gegangen, weil ich massive Schlafstörungen gekriegt habe.
Das ist so ironisch.
Also das war mein Ursprungsthema, da rauszufinden, wo die herkommen. Ich habe panische Angst vor der Dunkelheit bekommen. Ich habe 3 Monate lang nichts mehr geschlafen in der Nacht.
Alter.
Ich bin zitternder Wachgelegen. Also ist total unrational, weil du weißt, es kann ja nichts Schlimmes passieren. Also zumindest denkst du das. Und
Aber der Körper
sagt dir, wow, yeah. Gefährlich, oder?
Naja, also ich meine, es macht irgendwie auf eine seltsame Art und Weise macht das Sinn. Es ist ja auch ein Survival-Mechanismus vom Ding her.
Ja, voll.
Also alles davon, diese ganzen körperlichen Reaktionen, ist immer, weil der Körper denkt, Alarm. Wir hatten schon dissoziative Amnesie. Die dissoziativen Krampfanfälle sind auch so eine Reaktion.
So die dissoziativen Krampfanfälle, wenn man ein Trauma erlebt, also zum Beispiel bei einem Banküberfall, dann sind hinterher die Betroffenen, die Opfer, total aufgeregt und normalerweise fangen sie an zittern.
Ja.
Also so richtig, dass alles nackelt.
Mhm.
Und das ist einfach die Reaktion vom Körper auf die hohe Anspannung, den Adrenalinausstoß,
ja.
Wo dann die Entscheidung ist, Kampf oder Flucht.
Ja.
Flüchten können es nicht.
Also müssen sie irgendwas machen. Also
kämpfen
muss der Körper,
geht auch nicht.
Ja.
Und diese Anspannung, die dabei frei wird, baut der Körper dann hinterher über das Zittern ab.
Mhm. Okay.
Deswegen geben sie zum Beispiel bei die Rettungskräfte gewisse Medikamente zum Beruhigen hinterher nicht mehr, weil die dieses Zittern unterdrücken.
Ah.
Und wenn man dieses Zittern unterdrückt, kommt mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer PTBS.
Das ist ja krass.
Als wie wenn man das nicht macht.
Das hängt alles zusammen.
Das hängt zusammen. Und es gibt's. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, aber ich kann es dann für die Shownotes geben.
Mhm.
Da gibt es ein Buch, wie man dieses Zittern künstlich herbeiführen kann. Mit bestimmten Übungen, die den Körper so belasten, dass man dann, wenn man sitzt, zittern anfängt.
Ja, es gibt sogar so eine Therapiemethode, die extra darauf ausgelegt ist, glaube ich, oder? Also ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber das
kann sein, dass wir vom selben reden.
Das kann sein.
Genau, da gibt es ein Buch dazu und das kann man daheim selber machen.
Ja.
Und das habe ich Zeit mit meiner Therapeutin gemacht und dadurch sind die Anfälle weniger geworden. Unsere Vermutung ist, dass dieses Zittern, das nach wie vor angestaut ist, man über 21 Jahre lang staut sich auch einiges an, dass das bis zu einem gewissen Grad mit dem abgebaut wird und nicht mehr dieses Überschießende hat von einem Krampfanfall.
Mhm.
Also ich glaube, dass diese Anspannung sich beim Krampfanfall einfach massiv auf einen Schlag entlädt,
ja.
Weswegen man krampft. Und wenn man das aber dosierterweise langsam mit den Übungen ablässt.
Also das Ventil ein bisschen öffnen.
Genau, nur ein bisschen, dass das dann besser ist.
Das macht Sinn. Das macht sehr viel Sinn.
Ja.
Das heißt, du musst jetzt 21 Jahre lang zittern.
Ach Gott.
Um das wieder auszugleichen. Oh Mann, ey. Ach scheiße, ey. Ja, okay. Wie hat dein Umfeld reagiert, als die Wahrheit rausgekommen ist? Wer akzeptiert es und wer akzeptiert es nicht? Es gibt ja, dann so das Spektrum der Reaktion reicht ja von bis irgendwie.
Ja, also ich habe mich angefangen zu erinnern und eben, weil ich nicht schlafen habe können, weil ich bei einer Therapeutin. Und da haben uns dann auch die Familie angeschaut und dann habe ich so aus dem Alltag erzählt.
Mhm.
Und da sind halt diese leichten Übergriffe unter Anführungszeichen auch vorkommen. Und dann schaut sie mir an und sagt, du weißt ja wahrscheinlich, dass das nicht normal ist. Ich so, na, ist doch normal. Mhm. Na, das ist Missbrauch. Okay, also wovon auch immer du redest, aber okay. Und dann hat sie aber beschlossen, weil ich zu dem Zeitpunkt Ausbildung gemacht habe, wir versuchen das Ganze unter Verschluss zu halten, also die Erinnerungen und alles wieder ein bisschen runterzudrücken,
mhm,
damit die weiter die Ausbildung machen kann, was nicht funktioniert hat. Das Ganze ist explodiert. Und dann habe ich halt gesagt, ich möchte den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen, die meine Therapie gezahlt haben.
Ah.
Genau. Und möchte halt einen Platz, wo ich dafür nichts zahlen muss. Und dann hat sie das aber mit meinen Eltern besprochen.
Oh, eine großartige Idee.
Ja, genau. Hätte sie nicht tun dürfen. Und hat dann gesagt, dass sie nicht dazu da ist, Familien auseinanderzubringen, sondern zusammenzubringen. Und sie möchte eine Stunde machen, wo ich mich mit meinen Eltern zusammensetzen sollte und ihnen das sagen sollte. Dazu ist nie gekommen. Ich habe vorher gewechselt. Ich habe mir Unterstützung geholt und ich habe gewechselt. So, und dann habe ich mir halt Hilfe bei einer Lehrerin geholt. Der habe ich erzählt, dass sie mir Anfang erinnern, dass da Missbrauch stattgefunden hat. Und ob sie mir helfen kann, eine Wohnung zu kriegen. Irgendeine günstige, weil ich habe ja kein Geld. Ich bin ja in Ausbildung.
Ja.
Die war dann so nett und hat mir geholfen. Und ich habe dann für 120 Euro eine Wohnung gekriegt.
Also Jackpot.
Mini. Ja, das war Jackpot, weil die Preise halt sehr teuer sind für Wohnungen.
Wo nicht, ey.
Dann habe ich irgendwann einen Freund gehabt und habe Therapie gehabt und dann habe ich gesagt, na, ich will jetzt den Kontakt wirklich radikal abbrechen, weil sie mir halt, sie draufkommen, dass sie anfangen drüber reden. Und dann haben die Drohungen angefangen. Dann hat mein Vater angefangen, mich zu bedrohen, dass er dafür sorgt, dass ich meinen Job verliere, dass mir was Gott was alles antut.
Woher hat er diese Macht sozusagen? Wie ist er so?
Hohe Position,
okay,
in einem Bereich, in dem ich arbeite.
Also, ja gut, okay. Ja. Ich dachte schon so, naja.
Ja, er hat sehr gute Verbindungen, also er kennt sehr viele Leute.
Das ist wie in so einem scheiß Film, ey. Das ist wirklich,
ja.
Oh Mann. Wie so ein richtiger Bösewicht, ey. Wie so ein Klischee-Bösewicht einfach nur.
Genau. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, mit meinem Freund zusammen, ich fahre hoch, ich fahre heim zu meinen Eltern, erzähl's zumindest meinen Geschwistern und meiner Mutter, damit die verstehen, warum ich in Kontakt abbrich. Habe meine Geschwister einzeln beim Zug abgefangen, habe mit ihnen geredet, habe ihnen erzählt, dass sie mir erinnern, habe keine Details erzählt und ihnen gesagt, ich will in Kontakt abbrechen, damit ihr wisst, warum, wieso, sage ich euch das. Ob ihr Kontakt haben wollt oder nicht, ist mir wurscht. Und die haben das relativ gut aufgenommen und dann habe ich mich mit meinen Eltern zusammengesessen, weil blöderweise war mein Vater auch zu Hause. Und dann habe ich mir auch nur gesagt, dass ich mich an den Missbrauch erinnere und dass das der Grund ist, warum ich keinen Kontakt mehr haben will. Und auf die Reaktion von meiner Mutter war ich nicht gefasst. Die ist mir angegangen. Die hat mich angeschrien. Es kann nicht wahr sein. Sie hat so super aufgepasst. Sie ist selber missbraucht worden, was ich davor schon gewusst habe, aber okay. Und deswegen hat sie so gut aufgepasst und deswegen ist nichts passiert. So, die ist drüber gefahren. Und mein Vater ist neben mir gesessen, so dass meine Mutter, oder gegenüber uns, so dass meine Mutter ihn nicht gesehen hat und hat mir nur angelacht. Der hat genau gewusst, dass egal was ich sage, sie mir nicht glauben wird. Der, voll berechnet, der hat es genau gewusst.
In so einer Situation, also ich stelle mir einfach nur diese Situation vor, das ist einfach nur krank. Ey, das ist, kein Kind sollte jemals in dieser Situation sich befinden. Also das soll so nicht sein. Das.
Ja, und mein damaliger Freund hat mir dann zusammengepackt und wir sind gefahren. Und ich habe meine Telefonnummer geändert. Ich bin dann später nochmal umgezogen und habe niemandem meine Adresse gegeben in der Hoffnung, dass sie mir dann nicht mehr erreichen und ich keine Drohungen mehr kriege. Und dann habe ich die Anzeige gemacht später und dann hat die Polizei mich gebaut, weil die haben meine Daten nicht geschwärzt und er hat Akteneinsicht gehabt. Somit hat er wieder meine Telefonnummer, meine Adresse gehabt.
Oh Mann, hey, einmal mit Profis, ey, das ist doch...
Ja, so viel zum Thema Opferschutz.
Boah, was ist das denn, ey?
Also heißer Tipp, wenn ihr Anzeige macht, sorgt dafür, dass eure Daten geschwärzt werden in den Unterlagen.
Ja, oh Mann, ey, das ist... Wow, Profis. Okay.
Mega. Und ansonsten rundherum, meine Cousine, die selber missbraucht worden ist, die war natürlich voll auf meiner Seite. Die hat es natürlich voll verstanden. Andere Cousine, die geht auch ganz okay damit um. Und zum Rest habe ich keinen Kontakt. Also ich habe radikal zu meiner kompletten Familie, auch Großeltern, den Kontakt abgebrochen. Meine Großmutter mütterlicherseits weiß Bescheid.
Ja.
Die hat hinter mir gestanden, bis sie dann rausgefunden hat, dass mein Cousin, den sie aufgezogen hat, mir auch missbraucht hat. Und der steht über allem und deswegen hat sie mich dann rausgeschmissen.
Das ist einfach...
Und jetzt ist sie gut 93 Jahre alt.
Das wird sich auch nicht ändern. Nee, das
wird sich nicht ändern.
Das ist, ich meine, als wenn es nicht schon genug Schmerzen gäbe.
Und es ist ja das Beste, was man machen kann. Kontakt zum Täter abbrechen, aus dem Umfeld wegziehen, möglichst weit weg. Mhm. Das Beste, was man machen kann. Und was dann so schlimm ist an dem Ganzen, ist nicht, dass man seine Familie vermisst, sondern dass man dieses Idealbild einer Familie vermisst. Weil man hat ja keine ideale Familie.
Nein.
Hat man nie gehabt.
Das ist ja Quatsch.
Aber man muss sich das dann klar machen, dass es nur eine Idealvorstellung ist, die man vermisst.
Eine Fata Morgana, so eine Illusion irgendwie.
Nicht das, was man wirklich gehabt hat, sondern so, wie man es gern gehabt hätte.
Ja,
und es wird halt nie so sein.
Das habe ich bei mir auch. Also mein Vater ist Alkoholiker und ich erinnere mich an Zeiten, in denen er einfach nur ein normaler Typ war irgendwie, weil das war halt nicht immer so. Und das ist halt immer wieder schmerzhaft, dann so festzustellen, okay, nee, das kommt nicht wieder oder hat es vielleicht auch nie so gegeben, wie ich es mir in meinen, so das innere Kind wünscht sich was, kriegst es aber nicht. Du kriegst diese Familie einfach nicht, das ist einfach nicht möglich. Das ist, glaube ich, so der schmerzhafteste Part daran irgendwie. Also mit so, dein Insta-Life ist nicht real.
Und sonstige Reaktionen, es haben sich sehr viele Freunde abgewandt von mir.
Warum?
Weil ich es gewagt habe, über Dinge zu reden, über die man nicht redet.
Was?
Ja.
Was?
Ja.
Was heißt das? Also was?
Ja, viele kommen damit nicht klar.
Ach so, okay.
Für die sind die Vorstellungen so grauenvoll, was ja wahr ist, dass sie das nicht... Und da einen Hut bringen mit dir als Person.
Ja, das ist okay.
Und dann wenden sie sich ab.
Ja, das ist dann schwer, den Leuten einen Vorwurf zu machen, weil jeder hat irgendwie sein eigenes Limit so mäßig, so womit er umgehen kann. Und das ist so.
Und man weiß auch nicht, vielleicht sind die auch missbraucht worden und erinnern sich nur nicht da.
Oder ja.
Und irgendwas wird dann angetriggert, weswegen sie so überschießend reden.
Ja. Das kann auch gut sein, ey. Total. Das
weiß man ja nicht. Und zu den tollen Reaktionen. Ich habe zwei Freundinnen, die nach wie vor zu mir stehen.
Mhm.
Also eine Freundin, die ich schon seit Schulzeiten habe und eine andere, die ich dann erst kennengelernt habe. Und die stehen voll hinter mir und die sind für mich da, wenn ich was brauche. Und ich habe einen tollen Mann kennengelernt, der an meiner Seite ist. Ich bin verheiratet, das haben wir eh schon gehabt.
Hey, sehr gut.
Und ganz am Anfang von unserer Beziehung habe ich ihm das erzählt. Und er sitzt neben mir und fängt heulen an und sagt, es tut ihm so leid für mich. Hm. Er weiß gar nicht, was er jetzt machen kann, damit es mir besser geht. Und dann habe ich gesagt, ja, nimm mich einfach in den Arm.
Ja.
Dann hat er mich heulend in den Arm genommen und das war so süß. Das war so richtig, es hat richtig, richtig gut getan.
Hey, ja. Ja, die Lösung ist manchmal relativ simpel. Entweder irgendwie in Ruhe lassen oder in den Arm nehmen. Keine Ahnung, füttern. So, irgendwas in der Richtung. Man kann mit relativ simplen Dingen Leute irgendwie...
Ja, man muss einfach rausfinden, was in dem Moment gerade gut tut. Ich meine, es kann auch genauso gut sein, dass Umarmung in dem Moment triggert.
Ja,
auch
stimmt.
Schon passiert.
Genau,
also
klar.
Auch nichts Ungewöhnliches. Aber ich finde, wenn man sich hinsetzt und viel miteinander redet oder kommuniziert, das ist gerade nicht so fein und der andere das nicht als persönlichen Angriff gegen sich sieht, sondern weiß, dass das mit früher zu tun hat, dann kann man da recht viel machen.
Ja, also Hauptsache, dass der andere... wie soll ich sagen, sich nicht irgendwie persönlich angegriffen fühlt, sondern immer weiß, warum gerade jetzt etwas nicht okay ist sozusagen. Oder
genau.
Weil das kann sehr schnell passieren, glaube ich, dass Personen sich persönlich angegriffen fühlen und denken, oh, das liegt jetzt an mir oder sowas. Mhm. Aber das ist ja gar nicht so. Das ist halt einfach, ja. Man weiß halt einfach auch nicht, was einen triggert irgendwie. Also
na, und der Schlüssel zu dem Ganzen ist viel reden.
Ja.
Also ja, möglichst viel kommunizieren. Und wenn man sich Briefe schreibt, wenn man es jetzt gerade nicht ausspricht, aber mhm, dass man da ja eine Lösung miteinander findet.
Genau. Okay, apropos Lösung. Du wurdest schon irgendwie mehrfach von deinem Hund angetascht, was ich super krass finde. Du hast gesagt, wie nennt sich das nochmal?
Anzeigen. Also
Anzeigen, ja.
Meine Happy-Zeit, die Situationen an, also diese Depersonalisierungsstörung, dieses Abdriften,
ja,
kann sie erkennen und zeigt mir an, indem sie mich an der Hose kratzt. Mhm. Oder wenn ich gehe, springt sie mir an, um mich zu stoppen, damit sie dann an der Hose kratzen kann.
Das ist halt so ein magischer Hund irgendwie. Wie machen die das? Woher wissen die das? Und keine Ahnung, das ist voll krass. Also jeder sollte so einen Hund haben, habe ich das Gefühl. Also jeder, der irgendwie mit Dissoziation oder PTBS, der sollte auf jeden Fall so einen Hund haben, der ihm anzeigt, hey, Moment, stopp.
Ja, es ist halt, so ein Hund ist teuer. Hm. Kostet bei Fremdausbildung 25.000 Euro, bei Selbstausbildung vielleicht 15.000 Euro. Also es ist viel
wie ein
Geld.
Auto.
Ja, wie ein Auto. Aber sie können halt sehr viel machen. Also sie können Dissoziationen anzeigen, beginnende Panikattacken anzeigen. Mhm. Sprich, wenn ich selber das noch nicht merke, aber es wird stressig,
ja,
dann merken die Hunde das und können die vorwarnen, so, jetzt wird's kritisch, verlass mal lieber die Situation. Mhm. Dann kannst du ihnen beibringen, dass sie die zum Auto zurückführen.
Krass.
Oder aus der Menschenmenge raus, an den Rand oder aus dem Geschäft raus.
Das ist voll das, was man sich wünscht in vielen Situationen, oder beziehungsweise wo man weiß, das wäre gesund, aber man kriegt es in dem Moment kriegt man es nicht selber hin, sozusagen, also, genau, sondern weil man halt in sich selber drin ist und gerade noch voll am Rotieren irgendwie.
Genau, und dann auch ein Signal und der Hund,
das ist schon,
zieht dann am Geschirr
Ausgang. Ich wusste nicht, dass Hunde das können. Also
Hunde können so viel.
Das ist unglaublich. Also ich habe gedacht, das ist einfach ein lebendes Kuscheltier, wie so eine Katze halt, keine Ahnung. Oder ich weiß nicht. Nein, es ist richtig so ein Ersthelfer praktisch.
Ja.
So.
Also was meine nur kann, die Medikamententasche apportieren, die Notfalltasche, wo okay, ich Notfallmedikamente, ja, meine Skills drinnen habe.
Was sind Skills nochmal, genau?
Skills sind sozusagen Dinge, die man tun kann, um sein Stresslevel wieder nach unten zu bringen.
Das kann alles Mögliche sein?
Das kann alles sein. Es kann
okay,
scharfe Sachen essen, saure Sachen essen,
okay,
einen Igelball in der Hand reiben.
So ein Ammoniak.
Ammoniakflasche, ja, genau, Duftöle, genau, Ammoniak. Okay. Man kann was malen. Mhm. Also da gibt es dieses Malen nach Zahlen für Erwachsene. Mhm. Das sind sehr lässige Bilder.
Oder so Mandalas. So
oder Mandalas.
Sehr repetitive oder so.
Man geht laufen, betreibt Sport, man mhm, geht spazieren. In die Natur ist immer gut.
Ja.
Einfach, weil japanische Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Depressionen zum Beispiel besser werden, wenn man viel in der Natur ist.
Mhm.
Das heißt, die schicken in Japan, ja, Menschen zur Therapie für Depressionen in den Wald.
Warum nicht? Klar. Also nicht in diesen einen Suizidwald hoffentlich, weil den gibt es nämlich auch, diesen super alten Suizidwald.
Okay, kenn ich nicht.
Das ist super creepy. Also es ist ein wunderschöner Wald, so, aber da gehen halt Leute hin, um sich selber umzubringen.
Oh Gott.
Ja, also es gab sogar so einen YouTuber, der über jemanden gestolpert ist, der da halt vom Baum hängt. Und das ist halt einfach so.
Na bitte, in den Wald nicht?
Nee, aber vom Ding her. Ey, Wald ist grundsätzlich immer eine super Sache. Ich finde es immer so krass, wie viele Sinne gleichzeitig bedient werden, wenn man einfach nur in der Natur ist irgendwie. Du hast nicht nur visuell, oh, es ist grün und blättrig. Nein, du riechst den Scheiß noch. Du hörst irgendwas in der Entfernung, irgendwie so ein Knacken, irgendwie irgendwas durchs Unterholz oder so. Und das ist irgendwie schon geil.
Ja, oder einfach, wenn man einen Hund hat, Hund einpacken, eine Decke mit.
Ja.
Und dann ein Picknick machen in der Natur, für den Hund was zum Nagen mit, der entspannt dabei, der kann,
ja,
keine Ahnung, die Feldhasen beobachten,
mhm,
oder selber was zum Essen. Also man kann da schon sehr viele tolle Dinge machen.
Grundsätzlich Dinge, die einem gut tun, so vom Ding,
Dinge,
oder?
Die einem gut tun.
Ja.
Das kann ein Bad sein,
mhm,
also Bad nehmen. Das
klar. Also
das alles, was einem einfällt und gut tut.
Nach sowas fragen Therapeuten ja oftmals auch so. Also, dass man sich so eine Liste macht an Dingen, die einem gut tun. Mhm. Und ich habe das bei mir zum Beispiel so, dass ich hatte mal vor, einfach so Skizzen oder halt Zeichnungen von dem zu machen, was mir gut tut,
mhm,
als Erinnerung und sie so mäßig wie Post-its aufzuhängen.
Genau.
Das ist so einerseits so ein bisschen eine Tarnung, weil wenn Leute dann zu mir in die Wohnung kommen, dann sehen sie, ah, er zeichnet ja nur in Anführungsstrichen. Aber gleichzeitig ist es für mich halt irgendwie so eine Erinnerung, okay, mach ja diesen Scheiß, weil das ist gut irgendwie.
Das ist aber eine coole Idee.
Ja. Also
ich kann nicht so gut zeichnen, aber das ist eine coole Idee.
Das ist halt so mein Trick, um nicht sofort allen zu zeigen, ich bin völlig kaputt und im Eimer. Aber gleichzeitig für mich eine Erinnerung, um, naja. Weil sonst stellen Leute komische Fragen. Und ich bin dann so, ich weiß nicht, ob du die Antworten wert bist. Das ist halt, hängt halt auch von den Leuten ab, ne? Weil ich meine, ich habe schon so viele Reaktionen erlebt, die nicht so verständnisvoll sind, sondern irgendwie eher komisch irgendwie. Und ich meine, du hast bestimmt auch genug Reaktionen mitgekriegt, die einfach nicht. So, was sind so die schlimmsten Reaktionen? Also gut, okay, deine Mutter, ja. Okay.
Meine Mutter. Das war die schlimmste Reaktion. Ansonsten.
Man denkt so, Leute hätten grundsätzlich erstmal Verständnis dafür, aber man wäre überrascht, wie ja, das Spektrum geht von bis.
Ja. Naja, ich werd sehr viel wegen meinem Hund angesprochen.
Mhm.
Also selbst wenn ich ihn erkenne, geh drauf, du.
Ja.
Auf dem oben steht Behindertenbegleithund oder so und bitte nicht streicheln. Man wird angesprochen. Also man kommt nicht drum rum.
Und dann antwortest du auch?
Ja.
Bist zu einem gewissen Grad ehrlich?
Bist zu einem gewissen Grad ehrlich. Also je nachdem, wie sympathisch mir der Mensch ist und wie sie fragen. Manche fragen so bohrend nach, dass ich mir denke, rutsch mal den Buckel runter.
Ja.
Ich red außen rum.
Ja.
Dann fange ich halt erzählen, was es für Behindertenbegleithunde gibt.
Mhm.
Das sind die Blindenführhunde.
Ja.
Und dann sind die Rollstuhlbegleithunde.
Ja, ja. Okay, das ist gut. Ein Schlupfloch.
Ja, genau.
Okay. Was für Aufgaben hat so ein Hund noch?
Was nur alles möglich ist, also zum Beispiel, dass sie lernen können, die Türen öffnen, um an die Medikamententasche zu kommen.
So wie die Raptoren in Jurassic Park? Also wie öffnen, Hunde denn Türen mit?
Also man nimmt eine Schnur, bindet sie an die Türklinke und sie können dann mit dem Maul dran ziehen.
Alter, okay.
Also das muss man dann halt daheim alles präparieren, damit das möglich ist.
Okay, das heißt, du hast halt an jedem Türgriff so ein Ding. Okay, das ist ja.
Genau, das gleiche bei Schubladen aufmachen.
Mhm.
Genau, dasselbe. Zum Ausgang bringen, zum Auto bringen, habe ich schon gesagt.
Mhm.
Dann die Sachen, die man jetzt nicht spezifisch lernen muss vielleicht, sind, dass sie an beim Kuscheln zum Beispiel helfen, wieder runterzukommen, Stress abzubauen. Das macht jeder Hund. Also jeder Hund, den man streichelt, gibt Studien dazu, dass das Stress reduziert, die Stimmung verbessert, dass Oxytocin ausgeschüttet wird.
Das gute Oxytocin.
Genau, das ist natürlich auch, dabei ist halt keine konkrete Aufgabe. Das
aber,
ist bei jedem Hund.
Ja, genau, aber trotzdem.
Aber es hilft, oder?
Ja. Und ich hätte gedacht, dass das so der Hauptgrund ist tatsächlich, aber anscheinend können die ja richtig viel.
Die können, also,
das ist voll krass.
Wenn man einen Behindertenbegleitung hat, dann muss er spezifische Ausgaben haben, muss er spezifisches Training haben.
Mhm.
Vorzugsweise ja ausführliche Gesundenuntersuchung, damit einfach keine kranken Tiere arbeiten.
Okay.
Weil stell dir vor, du hast massive Schmerzen und musst arbeiten.
Das
funktioniert nicht gescheit.
Nee.
Ja, und wenn man Interesse an so einem Hund hat, muss man sich die Trainer sehr gut aussuchen.
Mhm.
Also man muss wirklich darauf achten, dass die mit positiver Verstärkung trainieren, dass die nicht mit Rasseldosen, Leinenruck, Stromschläge oder solche Dinge trainieren.
Sowas gibt es noch?
Ja,
so Stromschläge? Leider.
Ich sage nur Caesar Milan.
Okay.
Gibt es nach wie vor und sehr viele sind noch begeistert von ihm, aber wenn man sich das anschaut, was er mit den Tieren macht, wenn man die Körpersprache liest, dann ist es Tierquälerei.
Hm.
Das ist wirklich, wirklich schlimm. Und es gibt leider im Bereich von diesen Hunden auch Trainer, die ähnlich arbeiten. Und da muss man sehr gut aufpassen und man muss auch sehr gut aufpassen, dass wirklich eine Gesundenuntersuchung gemacht wird, dass es seriöse Trainer sind.
Ja.
Ja.
Und man muss 15.000 bis 25.000 Euro am Start
haben. Und man muss das Geld haben. Also man viel wird über Spenden gemacht, aber ganz ehrlich, als erwachsene Person Spenden kriegen, ist sehr schwierig. Wenn es ein Kind ist, geht es leichter, weil Kinder sind es immer süß und Kinder und Hunde sowieso, aber für Erwachsene ist es
Photoshop.
Schwierig. Ja.
Einfach seinen Kopf auf einen kleinen Körper photoshoppen. Naja, okay. Ist Vertrauen in andere Menschen ein Problem? Also erstmal allgemein?
Ja, ist es. Nachdem die Person, die mir am nächsten gestanden ist und die überlebenswichtig für mich war, mein Vertrauen so massiv missbraucht hat, hat man immer Vertrauensprobleme.
Ja.
Man weiß es und man bemüht sich dann doch auch immer wieder zu vertrauen. Aber je mehr schlechte man Erfahrungen damit macht, umso schlimmer wird das Thema.
Wahrscheinlich reichen dann auch so Kleinigkeiten, um sofort das Pendel umzuschwingen.
Genau, man hat dann überschießende Reaktionen auf etwas. Und es gibt aber genau den gegenteiligen Effekt, dass manche dann dennoch massivst Leuten vertrauen. Und zwar auch Leuten vertrauen, wo jeder normale Mensch sagt, dem würde ich doch nicht vertrauen.
Okay. Also es gibt einfach kein Normal sozusagen.
Es gibt kein Normal, es gibt kein, das ist die typische Reaktion, sondern es kann beides sein.
Ja, das macht auf eine gewisse Art und Weise Sinn.
Ja.
Okay. Was passiert mit Liebe nach sowas? Also kann man überhaupt noch mit jemandem intim werden, ohne jedes Mal völlig getriggert zu werden?
Schwierig. Also ich habe sehr wohl das Problem, dass mich alles, was intim ist, sehr schnell triggert. Ist natürlich auch in der Zwischenzeit Thema in der Therapie. Also es ist nicht das wichtigste Thema und das, was man als erstes angeht, sondern nach
Jahrzehnten. Zuerst muss die Basis aufgebaut werden.
Und nach Jahrzehnten an Therapie ist man dann vielleicht einmal so weit. Und dann, ja, wie hat meine Therapeutin gesagt, ausprobieren. Also die Idee ist, man fängt ganz klein an mit in Arm halten, Abenden, okay, wo man nur kuschelt, dann vielleicht streicheln, dass man das langsam steigert und dass man sehr viel...
Dass man seine Komfortzone erweitert.
Genau, dass man halt alles, eine Musik reintut, die garantiert mittriggert, möglichst irgendeine neue Musik, die noch nicht negativ belegt ist, dann vielleicht einen Duft reintut, den man angenehm findet oder Duftöl zur Seite stellt.
Also möglichst alle Sinne so
alle Sinne positiv. Positiv und dann ganz vorsichtig üben, was geht, wie viel geht. Das kann auch von Tag zu Tag unterschiedlich sein.
Ja.
Und das ist ja gesagt, dann nochmal so ein halbes Jahr bis Jahr, das nur positive Erfahrungen machen. Also wirklich sofort stoppen, wenn es triggern anfängt, abbrechen.
Was so gesehen ja eigentlich relativ schnell ist. Also ich hätte mir viel mehr vorgestellt, irgendwie, dass das viel länger dauert.
Wir wissen nicht, ob es ausreichend ist, aber wir sind gerade dabei.
Ja, ey, das ist so krass, wie zerstörerisch so.
Ja. Wir hoffen, dass die Zeit ausreicht, um genug gegenteilige, positive Erfahrungen zu machen, dass zumindest die Trigger weniger werden.
Ja, ja.
Weniger ist schon mal gut. Ich glaube nicht, dass sie ganz weggehen. Dafür ist es einfach zu lang gegangen. Aber weniger ist schon mal der erste Schritt. Und dann gibt es natürlich auch die Situationen, dass, gerade wenn man sich nicht erinnert, dass das noch funktioniert, sage ich jetzt mal, Sex zu haben. Aus dem Grund, weil man entweder völlig dissoziiert ist dabei und einem das selber nicht auffällt, dass man dissoziiert ist.
Das ist ja auch nicht so der Sinn der Sache eigentlich.
Ist es nicht, aber es fällt nicht auf. Deswegen, viele Paare haben das Problem, dass der Partner sagt, ja, aber früher hat es funktioniert und dann hast du angefangen, dich damit beschäftigen, jetzt geht gar nichts mehr.
Naja.
Und da kommt also, dann genau das, funktioniert
ja,
schon, aber halt mit welchen Konsequenzen.
Ja, ja, nee, boah. Und vor allem mit zwei Leuten, daran sind da auf einmal irgendwelche Erwartungen geknüpft und man will den Partner vielleicht nicht enttäuschen oder irgend so ein Scheiß. Und das ist ein riesiger, irgendwie so ein Wollknäuel aus Kram, den man entwirren muss. Das ist halt echt krass.
Ja, und man braucht für sowas definitiv einen Partner, der sehr verständnisvoll ist. Wirklich sehr verständnisvoll. Sich sehr zurücknehmen kann.
Oh mein Gott, ey. Ja, scheiße, ey.
Ja.
Es wäre gefühlt einfacher zu sagen, oh, damit will ich nichts zu tun haben. Also ich kann Leute nachvollziehen, die dann so sagen, oh, bloß nicht, das will ich nicht in meinem Leben haben, das ist mir zu komplex. Aber andererseits, ey, sollten nicht alle so sein, theoretisch, so in einer idealen Welt, sollten nicht alle so verständnisvoll sein und irgendwie rein theoretisch so. Das ist so krass irgendwie. Und vor allem, ich wette, dass es Leute gibt, die von sich zunächst einmal sagen, ey, natürlich würde ich das machen so, aber wenn sie dann real in dieser Situation sind, dass sie dann erst merken, wo ihre eigenen Grenzen sind. So.
Ja, genau.
Das kann man halt vorher nicht wissen, glaube ich. Ja. Deswegen finde ich das schwierig, Leuten in dieser Situation einen Vorwurf zu machen, bla 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 bla, aber schön wäre trotzdem anders. Und, naja.
Ja, dann müssen sie sich halt irgendwie anders da holen.
Ja. Oh Mann. Okay. Oh ja, eine wichtige Frage. Was kann man tun, als sei es als Opfer oder als Angehöriger? Für Angehörige ist das bestimmt ziemlich herausfordernd. Also ich meine, sobald man so etwas feststellt, irgendwie, was kann man tun, damit das Opfer nicht noch mehr traumatisiert wird? Also am besten natürlich nicht anschreien oder ihm nicht glauben. Am besten dem Opfer glauben erstmal.
Also
das ist schon mal gut.
Dem, was es erzählt, glauben, ist ein guter Anfang.
Ja.
Auch wenn es nur so konfus und verwirrend und bruchstückhaft ist. In den seltensten Fällen erfindet es jemand. Also, es gibt schon die Fälle, wo jemand eine Anzeige macht, weil er glaubt, er kann ihn damit jemand anderen eins damit auswischen.
total blöde Idee, erstens, weil es nicht funktioniert.
Und das verwässert ja auch einfach dann
Und das unsere Glaubwürdigkeit
so, schädigt. Wenn jemand Wolf schreit, genau, also ja. Das ist halt das Problem irgendwie.
Also es ist...
Bullshit.
Es ist Bullshit.
Das hilft halt keinem, also ja.
Ja, und die, denen es wirklich passiert ist, die zweifeln selber an sich.
Ja.
Die fragen sich selber 100.000 Mal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und tief in ihren drinnen im Bauchgefühl sagt aber, da war was nicht richtig und da hat was nicht gepasst. Und vielleicht haben sie noch keine Bilder, nur das Bauchgefühl.
Mhm.
Und dann sollte man ihnen trotzdem glauben, weil das ist ein guter Hinweis dafür, dass sie nicht alles strukturiert aufzählen können, dass es sehr wahrscheinlich wahr ist.
Das ist gut, das ist sogar der beste Hinweis. Also wenn sie... Naja, obwohl, ja Gott, dann wird irgend so ein Depp sagen, ja, das ist erst recht ein Beweis dafür, dass sie sich das ausdenken, wenn sie das nicht irgendwie super...
Es gibt eine Strömung, die behauptet, das ist False Memory Syndrom, dass das sowieso alles nur erfunden ist und so. Gibt es in Amerika, die solche Sachen bekämpfen?
Sind das so die Flat Earther?
Ja, keine Ahnung.
Der Szene so mäßig.
Ja, aber die haben dann ihre eigenen Wissenschaftler drauf angesetzt, um Gegentheorien zu beweisen, also dass das alles nicht stimmt und so. Aber das ist einfach falsch.
Ich meine, jedem sein Hobby, schätze ich. Keine Ahnung. Aber oh Mann, ey. Bullshit.
Also wichtig ist, glaubt ihnen, seid da. Und wenn es nur ist, daneben stehen und Taschentücher reichen.
Ja, genau.
Wenn gerade Berührungen nicht gehen, ansonsten in den Arm nehmen, wenn das akzeptabel ist. Fragt's nach, was tut dir gerade gut?
Wichtig.
Was soll ich dafür?
Nachfragen.
Also, genau, immer wieder nachfragen. Ist das jetzt nur fein?
Ja. Und die meiste Zeit wird die Antwort, ich weiß es nicht, sein. Wahrscheinlich.
Ja, genau,
aber,
stellt euch drauf ein. Aber ihr könnt dann Vorschläge bringen.
Ja, genau, das ist immer gut. Also so proaktiv auf die Person zugehen und fragen, ist das okay? Oder ist das okay?
Oder soll der Bad einlassen? Magst eine halbe Stunde baden gehen? Ja. Solche Sachen. Also alles, was gut tut, ist erlaubt.
Mhm.
Und viel nachfragen.
Ja.
Und auch wenn man sich damit bescheuert vorkommt, fragt es trotzdem nach.
Hey, es gibt keinen anderen Weg irgendwie. Also. Okay, dann legen wir mal los. Wovor haben wir Angst? du fängst an.
Ich habe Angst davor, dass mein Vater mit einer Waffe vor meiner Tür steht.
Hat er deine aktuelle Adresse?
Ja.
Okay, ich hatte gehofft, dass du dazwischen noch umgezogen bist, aber nein, okay.
Nein, schon wieder, also
nachvollziehbar.
Über Umwegen, ich bin außerhalb vom Land, aber
der Typ ist voll der Kontrollfreak, ey. Da muss man ja aktiv für werden eigentlich, um sowas rauszufinden, oder?
Ja.
The fuck?
Der hat das aktiv rausgefunden.
Wow. Ja, scheiße, verständlich.
Ja, und ich bin sogar in ein anderes Land gezogen, also.
Scheiße, ey.
Ja.
Das ist ja krass, also ich meine... Wie viel Wille muss dann dahinter sein? Oder keine Ahnung, wie viel Kontrollwahn? Alter. Naja, okay. Scheiße, meine Ängste sind ja echt Pipi-Kram im Vergleich dazu. Ich habe Angst, unter Qualen zu sterben.
Also, ich glaube, das hat so ziemlich jeder.
Ja, so eine sehr allgemeine Angst. Ganz normal und gewöhnlich. Keine Ahnung, ich denke mir irgendwie, meine letzten Momente sollen gefälligst voll auf Heroin oder Morphium oder sowas sein. Auf irgendwas Gutem. So wie Timothy Leary, der sich am Ende nochmal so eine krasse Dosis LSD geben ließ und dann halt...
Voll den Schuss zum Abschluss.
Genau so mäßig. Sowas in der Art. Das ist mein Traum. Hashtag Life Goals.
Okay, ich habe Angst davor, meinen Mann zu verlieren.
Oh Mann, verdammt, deine Ängste sind so gut. Die sind so gut, ey. Oh, scheiße, Mann. Ja, den auf jeden Fall.
Ja, das ist mein Ein und Alles, neben meinem Hund.
Ja.
Ja.
Großer Respekt an diese Ängste, die sind, die hauen rein. Das ist, ne, wie gesagt, bei mir ist echt ein Pipi-Kram. Ich habe Angst, Alzheimer zu bekommen oder naja, halt so eine unumkehrbar verzerrte, lückenhafte Realitätswahrnehmung zu kriegen und nicht mehr zu wissen, was echt ist und was Einbildung ist und sowas. Also im Grunde Dissoziation nur halt irgendwie mit allem.
Ja, oder
mit
Wahnvorstellungen.
Ja, stimmt, das ist auch krass, wenn du glaubst, dass an der Wand irgendwie Kakerlaken gerade krabbeln.
Genau, und es sind keine und du kriegst sie nicht weg. Und
so, es geht nicht ab, 3 Stunden unter der Dusche irgendwie.
Ja.
Ja, das ist creepy. Ja.
Ich habe Angst davor, dass jemand meine Happy als nicht geeignet ansieht für ihren Job.
wie soll das passieren? Also ich meine, ich gucke mir diesen Hund an und ich denke mir, Alter, das ist einfach ein magisches Tier. Das ist wie so ein, wie so aus einem Märchen irgendwie. Ich wusste nicht, dass Hunde das können. Einfach, ich bin gerade einfach gemeint.
Ja, es, wenn man andere Teams trifft und da ist leider sehr viel Missgunst in der Szene und
okay.
Da wird gegen jeden gewettert und geschimpft.
Wieso?
Und
das ist doch.
Das weiß ich nicht.
Das ist doch Bullshit. Ich meine, ihr seid doch alle eigentlich im gleichen Boot. Wieso ist das so?
Sollte man meinen.
Hä? Ich meine, Menschen sind manchmal einfach nur ein bisschen dumm irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay, ich habe vielleicht eine Angst, die so ein bisschen auf dein Level kommt.
Ja, nur her damit.
Ich habe Angst davor, dass meiner Schwester etwas Ähnliches passiert wie dir. Sie ist, sie wird 10.
Okay, wow. Mhm. Ja.
Ich meine, ich kenne ihren Vater, okay? Also nicht genauso wie bei dir. Aber irgendwas in der Richtung. Einfach nur.
Ach, dass sie einfach missbraucht wird.
Ja, einfach
egal
nur,
von wem, aber.
Genau. Also und einfach dann so hilflos zu sein und machtlos und irgendwie so. Weil ich hatte dieses Ding mit dieser Wut. Mhm. So als mein Bruder ermordet wurde, das war einfach diese krasse Wut, wo ich so, ich wollte irgendwie zerstören. Also das ist alles nur aus Hilflosigkeit. Ich weiß, das ist so irgendwie. Das war super faszinierend, das habe ich auch schon mal erzählt. Also bei Frauen war die Reaktion irgendwie so, sie haben sofort angefangen, das zu verarbeiten, sofort so weinen und irgendwie Trauer und so. Und alle Männer waren immer so sofort so, okay, wie schlitzen wir diesen Typen auf? Irgendwie, so, wie machen wir das? Okay, Jungs, so, wie kommen wir über diese Mauer rüber? Und ja, das war irgendwie faszinierend, das zu beobachten, den Unterschied da.
Das hilft auch beim Verarbeiten.
Ja.
Ich glaube, so diese Mordszenarien gehören zu einer guten Psychohygiene dazu. Gehören dazu.
Ja, ey, klar.
Das Problem ist nur, wenn man es dann in die Tat umsetzt. Aber bis dahin, man kann sich alles vorstellen.
Genau, genau. Also Gedankenverbrechen gibt es eigentlich nicht so richtig.
Die Gedanken sind frei, da gibt es ein Lied dazu.
Ja, genau.
Ja. Genau. Ich habe Angst, alleine wohin zu fahren.
Okay. Also egal wo?
Neue, fremde Orte.
Okay.
Ist eine Riesenüberwindung.
Ich meine, du hast ja eigentlich immer deinen Hund dabei. Also was heißt allein, gäbe es überhaupt noch eine Situation, wo du komplett allein auf dich allein gestellt wärst?
Also oder ist das ohne Happy Fine immer.
Mhm.
Aber auch mit ihr ist schwierig, in ganz unbekannte Städte zu reisen. Also da herzufahren, war eine große Überwindung.
Okay. Naja, danke, dass du hier bist auf jeden Fall. Ja. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich habe gar keine Ängste mehr. Ich müsste improvisieren. Es tut mir leid. Wir können auch ganz schnell noch deine durchhauen und dann gehen wir zum besten Teil der Sendung über.
Also, was mir so Angst macht, an alleine wohin zu fahren, ist, dass ich mich verlaufe.
Mhm.
Dass sie den Abfahrtsort vom Zug oder Bus oder U-Bahn nicht findet oder falsch einsteigt, in die falsche Richtung fahre.
Orientierungslosigkeit.
Ja, einfach diese Orientierungslosigkeit. Dann habe ich panische Angst zum Klettern, also überhaupt Höhen und dann abzustürzen, mich nicht festhalten zu können.
Ja.
Also klettern, ich, wow.
Ja.
Ich habe Angst, schlechter behandelt zu werden, wenn die Leute erfahren, dass ich psychisch krank bin.
Kann ich nachvollziehen, ja.
Ja. Ist ja nicht so ungewöhnlich. Und dass Menschen sich abwenden, weil ich krank bin. Das ist auch schon passiert, also.
Ja, ja.
Ich habe berechtigte Angst.
So traurig das auch ist, ey, aber ja, es ist halt so. Gut, das war der schlimmste Teil der Sendung. Und jetzt kommen wir zum besten Teil. Ach, Liebe, ey. Das ist.
Liebe macht alles besser.
Auf jeden Fall, ey. Oh. Okay. Ich liebe frisch gewaschene Haare bei Frauen, weil. Die sind dann wie so ein laufender Duftdiffuser einfach nur. Die laufen dann so durch die Wohnung und es riecht einfach hammergut. Und ich denke mir so, Alter, das ist gut.
Das ist echt gut.
Ja.
Das gefällt mir. Ich liebe ein gemütliches Bad mit entspannter Musik.
Das ist voll so dieses Luxusklischee, so dieses Gönnungsklischee, weißt du, am besten so mit Rosenblüten und Kerzen.
Auf die
so.
Kann ich verzichten.
Ja, das ist ja auch eigentlich Quatsch. Weil
aber gute Musik, warmes Bad.
Ja.
Irgendwas, was gut riecht.
Ja, ja, genau. Gerüche sind irgendwie, das unterschätzt man voll, diesen Sinn.
Den Geruchssinn. Gerüche können so viele Träger im positiven Sinn für Erinnerungen sein.
Ja.
Zum Beispiel Weihnachtskekse.
Oh ja.
die dann total an diese Weihnachtszeit und daran erinnert, dass die Oma die immer gebacken hat und wie man dann bei ihr war und so.
Voll krass.
Also es ist zum Beispiel ein positiver Trigger.
Es gibt doch auch diesen Begriff der Aromatherapie, den ich so ein bisschen, also ich muss sagen, ich finde den so ein bisschen esoterisch so vom Ding her, aber ich weiß, was dahinter steht sozusagen.
Wird auch in der Klinik eingesetzt.
Okay, dann.
Aromatherapie ist eine anerkannte Therapieform.
Dann ist
es unterstützend
dann,
halt.
Dann missverstehe ich das gerade total, aber ich meine, ich dachte immer, das wäre so ein fancy Ding irgendwie, was man so zusätzlich machen kann. Aber wenn das wirklich eine Therapieform ist, tatsächlich, so,
ja. Kann man als, da gibt es eine eigene Ausbildung dafür, Aromatherapeut.
Krass. Dann bist du praktisch Parfümeur mit therapeutischem Ansatz, so mäßig.
Ich weiß nicht, ob Parfümeur, aber.
Naja, ich meine.
Gewisse Aroma, also Duftöle.
Ja, genau, aber das ist ja das, was ein Parfümeur tatsächlich dann auch eigentlich den ganzen Tag macht. Der sitzt halt in seinem Büro und mixt die Sachen zusammen und macht dann Duft draus irgendwie.
Ja, ich glaube, das mit Aroma ist ein bisschen mehr eingeschränkt. Also es wirklich bezieht sich nur auf die Duftöle und nicht auf großartig irgendwelche Parfums herstellen.
Ja, aber das ist gut. Also das ist mega unterschätzt, glaube ich, diesen Sinn damit einzubeziehen in die Therapie. Okay. Ich liebe kleine Einatmer, kurz bevor ein Kuss stattfindet. Also wenn sich die Lippen nahe kommen und man hat so einen ganz kurzen Staubsauger dran. Irgendwie. Und das ist irgendwie so der Moment, wo ich so sage, Alter, geil. Irgendwie. Das ist so.
Ist das so die Vorfreude auf Küssen?
Ja, vielleicht auch das. Aber vor allem dieser, jetzt in dem Fall, der Akustik-Sinn. Das, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das total niedlich irgendwie.
Ja, das ist cool. Ich liebe es, mit meinem Mann zu kuscheln. So abends auf der Couch.
Deine Liebe ist auch einfach on point. Genauso wie die Ängste, ey. Die sind richtig gut. Okay, ich liebe den Umstand, dass ich hier in der EU lebe, anstatt in Weißrussland, wo ich ursprünglich herkomme, weil hier zu leben ist im Vergleich zu drüben echt easy mode, wenn ich mir so angucke, dass die Leute da irgendwie 250 Euro Durchschnittsgehalt haben und so ein Kram. Das ist echt so ein bisschen, bei Preisen, die ungefähr so sind wie hier. Das ist schon so ein bisschen hart. Ja. Deswegen so, huf.
Ich liebe es, gemeinsam mit meiner Happy schwimmen zu gehen.
Ach, schwimmt die? Gerne. Stimmt die? So ein Labrador-Mix oder was auch immer das ist?
Genau, Labrador-Mix.
Die haben richtig Schwimmhäute, ne? Oder?
Ja.
Also, dieser Hund, das ist wirklich, der kann alles. Oh mein Gott, ey. Okay.
Ja, und im Fall des Falles kann ich mich dann am Geschirr festhalten und sie kann mich rausziehen.
Die kann das? Alter, die hat ja richtig.
Die hat Muckis.
Ja, krass. Mein Gott, ey. Dieser Hund ist fantastisch. Der ist sein Geld schon ein bisschen wert, muss ich sagen.
Ja, du bist dran.
Ah ja. Ich liebe, das hatte ich schon mal, aber ich sage es einfach nochmal. Ich liebe Sommerabende im Park mit Freunden. Ich liebe Dämmerungslicht, Bier. Also das ist für mich so eine Assoziation. So Geruch, Grillfleisch in der Hand, Bier, optisch Sonnenuntergang und Freunde um mich herum. Das ist irgendwie ein ganz geiler Abend.
Das ist auch cool, ja.
Ja.
Okay, ich liebe es, Escape Rooms zu spielen.
Ah, das ist cool. Wir haben hier tatsächlich einen auch direkt um die Ecke. Ja, der hier direkt die Straße runter da.
Hast du mir das nicht früher gesagt?
Stimmt, scheiße. Ich wusste halt nicht, ob die haben die heute überhaupt auf? Ich meine, das könnte man mal.
Also bei uns haben sie von Montag bis Sonntag auf.
Ich meine, wir können uns da gleich mal umgucken, weil, keine Ahnung. Aber das kann ich mir vorstellen. Das ist ja wie so ein Real-Life-Puzzle einfach nur, in dem du selber drin steckst. Ja,
genau. Ja. Und das macht echt Spaß. Wir sind meistens eine kleine Truppe von 4, 5 Leuten und wir haben schon fast alle Escape Rooms in unserer Gegend ausgespielt.
Aber updaten die nicht die Layouts irgendwie ab und zu und so, dass man.
Sie bilden neue Räume.
Mhm.
Das dauert dann aber halt.
Okay.
Oder wir müssen weiterfahren.
Gut.
Aber wir haben beschlossen, alles, was so in einer Stunde Umkreis, Autofahrt ist, ist okay.
Müsste man dafür nicht eigentlich auch eine App entwickeln, so wie für dieses Geocaching? Weil wenn, ja, man, die alle, wenn man die alle abgegrast hat, dann muss man ja irgendwie wissen, wo die nächsten sind, so mäßig.
Ja.
Ah, ja, okay.
Ja, das wäre cool. Das ist eine gute Idee. Ich habe nur zwei.
Hau raus.
Ich liebe es, ein gutes Buch zu lesen und dabei völlig in die Geschichte einzutauchen.
Ja, dafür sind Bücher da.
Ja. Es ist kein gutes Buch, wenn man nicht eintaucht in die Geschichte.
Ja, das ist der Sinn davon. Also sonst lege ich es weg. Ja. Sonst ist meine Lebenszeit zu kurz, um sie an schlechte Bücher zu verschwenden. Also das muss schon gut sein. Ey.
Ja, und ich habe das früher tatsächlich, also ich habe extrem viel gelesen.
Ja.
Ich bin so einmal die Woche in die Stadtbücherei und habe einen ganzen Rucksack voll Bücher ausgeliehen. Hm. Die habe ich innerhalb von einer Woche gelesen und dann
haben sie umgetauscht.
Okay. Hast du einen Goodreads-Account, wo du das alles so trackst irgendwie?
Nein,
weil
leider.
Das Coole an Goodreads ist zum Beispiel, du kriegst auch Empfehlungen von deinen Freunden, wenn du so, das ist halt so eine Plattform, auf der du Bücher auch bewerten kannst und du halt sozusagen so eine To-Read-Liste hast oder das habe ich schon gelesen und du kannst so Reviews verfassen und so und dann kannst du gucken, was deine Freunde gelesen haben und ob dir das vielleicht auch gefällt, was sie gelesen haben. Und ich glaube, es gibt da so ein bisschen so Algorithmen, die dir auch vorschlagen, was du als nächstes lesen kannst, wenn dir das gefällt.
Das ist cool.
Ja.
Das ist cool. Ja, ich habe das früher eben sehr viel gelesen und ich habe das früher gemacht, um eigentlich der Situation daheim zu entfliehen.
Mhm. Ja.
Was bis zum gewissen Grad funktioniert hat.
Ja. Ein Buch hält lange. Du sitzt ja auch eine ganze Weile in diesem Buch. Und je länger du raus aus der Realität warst, desto irgendwie so, naja.
Ja, also, es ist cool. Und ich liebe es, wenn das Training mit Happy und meiner Katze Früchte trägt.
Du trainierst eine Katze mit so mäßig?
Ja.
Also bei der kommt das auch an? So? Also Katzen lassen sich so richtig?
Also man kann sie trainieren. Ich habe ein etwas fauleres Exemplar daheim. Also du kannst eigentlich jedes Tier mit Klicker trainieren.
Hm.
Klickertraining kommt ursprünglich aus dem Zootiertraining, also von Delfine. Und da kannst du so tolle Sachen machen, wie zum Beispiel dem Wal beibringen, ihn an Urinbecher zu pinkeln, damit der Tierarzt den Urin untersuchen kann.
Okay, krass. Also ich meine, das ist so dieses Ding mit diesem Pavlovschen Hund so mäßig, mit dieser Glocke irgendwie und dass der anfängt zu sabbern. Wenn
genau, und du klickst, also diese Knackfrösche, oder du sagst ein Markerwort, irgendwas Kurzes, wie Jip. Yay. Und sowas. Ich muss schauen, dass sie nicht reagiert. Und markierst damit genau den Punkt, der gerade richtig war. Hast dann mehr Zeit, das Tier zu belohnen.
Ja.
Und es kündigt immer die Belohnung an. Also das Tier weiß damit, genau das habe ich richtig gemacht, meine Belohnung kommt sofort.
Cool. Das ist natürlich nice, ey.
Da kursiert auf Facebook ein Video von einem, ich glaube, Seelöwen. Dem man eine Gastroskopie verpasst hat.
Oh.
Bei vollem Bewusstsein, der da freiwillig mitarbeitet. Die haben ihn trainiert, in so ein Rohr zu beißen. Das Rohr hat vorne und hinten ein Loch, dass sie das Gastroskop reinstecken können. Und die Untersuchung dauert 3 Minuten. Und der sitzt 3 Minuten da, beißt auf den Ding und bleibt ruhig. Niemand hebt ihn fest, der ist nicht festgekettet, nicht eingezwängt, gar nichts.
Da wäre sogar ich.
Der macht freiwillig mit.
Das ist ja krass. Boah, ich finde das immer so.
Ja, genau. Okay. Also sehr, sehr beeindruckend, was man da machen kann.
Krass. Okay, wow. Vielen Dank, dass du heute dabei warst auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Dann bleibt mir nur noch das obligatorische Outro. Du findest diesen Podcast auf Spotify, iTunes, Anchor FM und YouTube. Folge dem Podcast auf Instagram und auf Twitter mit dem Handle @stillewasserpod. Meine Mailadresse ist stillewasserpod@gmail.com. Und ich freue mich immer auf neue Gäste, die krasse Stories zu erzählen haben. Du bist nicht allein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was diese Sendung im Grunde genommen sagen will. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.